Monika hat mir gegenüber Platz genommen. Mit ein bisschen kritischem Blick sitzen sie da und denken sich, was macht die Frau da mit dem Mikrofon?
Mit mir.
Mit Ihnen, ja. Ist das richtig interpretiert?
Ja, ja.
Ich habe 12 Fragen zum Tod und der eigenen Beerdigung. Die würde ich Ihnen gerne stellen. Sie beantworten die, die Sie beantworten wollen. Wenn Sie etwas nicht beantworten wollen, sagen Sie einfach weiter. Frage Nummer 1 dreht sich um Sie. Wer sind Sie? Was dürfen wir über Sie erfahren?
Eigentlich weiss die Menschheit schon alles über mich. Die, die etwas über mich wissen müssen, die wissen es. Ich selber meine, mich gut zu kennen und so, wie ich mich kenne, gebe ich mich auch. Und dann, wenn irgendjemand das letzte Mal etwas über mich würde sagen, bin ich heute eigentlich von mir ganz sicher, dass ganz viele viel Gutes werden sagen. Ich bin in meinem Berufsleben 12, 14 Stunden unterwegs gewesen. Immer unterwegs. Eingeschnuffet, ausgeschnuffet. Fast wie die Weihermann, gering ab und aussäckeln. Und habe mich gefreut, auf diesen Zeitpunkt zur Ruhe zu kommen. Und jetzt, wo ich Ruhe habe, bin ich unruhig, weil ich immer wieder etwas tun will.
Ja.
Und ich tue viel. Ich glaube auch, ich tue für Menschen heute ganz viel. Und das liebe ich. Und ich gehe zu Abend erfüllt ins Bett.
Schön. Immer noch einschnaufen, ausschnaufen.
Ja.
Wenig Ruhezeiten.
Wenig Ruhezeiten, aber ich schnaufe anders ein. Und ich schnaufe anders aus.
Hm. Ja.
Ich tue den Atem heute behalten.
Jetzt sind wir ja da heute am Freiwilligenanlass von Hospiz Aargau. Im Rahmen der Ausstellung Lebenshalt. In welcher Funktion sind Sie da?
Ich bin Freiwillige im stationären Bereich. Und es ist für mich unglaublich eine erfüllende, wunderschöne Aufgabe. Ja, das ist. Ich habe mir zur eigen gemacht, dass ich immer eine Woche aneinander arbeite. Mhm. Nicht einfach eines an einem Morgen, Anfangs Monat und irgendeines an einem Abend. Und das ist eine Woche, die ich mir einteile, Monate voraus. Und es ist eine Freude am Sonntag, wenn ich weiss, am Montag mache ich Frühschicht und nachher die ganze Woche Sportschicht. Ich freue mich auf die Zeit, das ist wunderschön. Und ja, weil ich kann dann am einen Tag in diesen Menschen sagen, ich komme dann morgen wieder, morgen reden wir über das wieder weiter. Oder morgen machen wir das wieder. Mhm. Oder morgen sehen wir einander wieder. Und ich finde, das ist etwas Beglückendes.
Dann begleitet Sie dort Menschen im Tod oder auf den letzten, in den letzten Tagen vom, oder in der letzten Lebensphase? Sind als Freiwillige präsent?
Ich will mich ganz präsent geben. Ja.
Ja.
Es hat Menschen, die man ganz nahe zu ihnen kommen darf in dieser letzten Phase. Es ist die letzte Phase. Und ich finde das etwas Grossartiges, wenn Menschen in jemandem Fremdem, der dann praktisch wie der Nächste ist, erzählen vom Leben. Erzählen, was nicht passiert ist, warum dass sie noch nicht sterben können, weil der Sohn noch nicht gekommen ist und weil Sepp noch nicht ist. Aber es ist etwas Wohltuendes, wenn so Menschen wirklich einem anvertrauen und vertrauen und damit in mir trauen. Mhm.
Jetzt geht es um ein paar Fragen zu Ihrem eigenen Tod bzw. zu Ihrer eigenen Beerdigung. Wenn Sie jetzt in dem Moment würden erfahren, dass Sie heute Abend sterben.
Jetzt müssen Sie die Frage nochmal sagen.
Wenn Sie jetzt würden erfahren, ja, dass Sie heute Abend sterben, ja, was möchten Sie vorher unbedingt noch machen, bevor Ihr Leben zu Ende ist?
Also ich muss mal vorausschicken, mein End of Life ist geschrieben. Ich tue es in der Regel, jetzt muss ich sie nächste Woche wieder anpassen. Ich gehe 2 Tage in die Bergen und tue End of Life anpassen, weil es ein paar Sachen drin hat, die jetzt gleich nicht stimmen. Und das ist für mich ein laufender Prozess. Aber wenn ich jetzt würde sterben, dann wüsste ich meinen Göttergatten, wo er heranlangen müsste und was, wo, wie machen. Und wenn ich jetzt noch die Chance hätte, ein paar Stunden zu sein, dann würde ich wirklich noch unter einem blühenden Kirschbaum liegen und eben nochmal einschnaufen, den Atem behalten. Und dann ausschnaufen.
Mhm. Und gibt es trotz allem, was Sie schon vorbereitet haben, noch irgendetwas, was Sie müssten machen?
Ich muss nie mehr müssen. Ich kann in meinem Leben viel müssen. Und ich muss nicht müssen. Müssen muss ich nicht mehr. Das ist aber vielleicht auch das Schöne. Das Schöne vom Alter.
Genau. Ja, genau. Sie haben jetzt gesagt, eben, es gibt noch ein paar Sachen, die Sie noch einmal anpassen müssen, in den Sachen, die Sie schon festgeschrieben haben, weil es einfach nicht mehr stimmt. Mögen Sie sagen, was so ein Detail ist, zum Beispiel, wo jetzt wie
also
überholt
ist? Also ein Detail ist, dass ich ursprünglich einmal einen katholischen Gottesdienst haben wollte. Und wir haben jetzt in unserer Pfarrei einen katholischen Pfarrer, der mir meine Kirche genommen hat. Das ist ein erzkatholischer, für ihn gibt es nur Radio Maria Plus Plus und das gibt es für mich nicht. Ja. Und der kommt jetzt sicher aus meinem End of Life raus, dass ich nie so einen Pfarrer will haben. Weil ich glaube, immer noch irgendwo spüre ich denn das. Ich weiss aber, dass in meinem letzten oder meinem Abschied, wo die anderen von mir nehmen, wird Moritz Steger, der Flötist, auftreten. Und was ich wirklich im Moment skeptisch mit mir selber bin. Ich habe eigentlich das Grab und alles schon geschrieben, wo das ist. Und ich durfte kürzlich an einer Bestattung im Wald. Und das hat eine Trauerbegleiterin mit der Familie gemacht. Und man ist wirklich wie in einer Prozession mit dieser Urne im Wald. Und das war vorbereitet. Und weit weg hat man schon gehört, die Musik. Es ist ein Marsch in den Wald rein, mit Musik, weit weg. Und das war so etwas Berührendes, Beglückendes gewesen. Es schudert mich heute noch, wenn ich daran denke.
Mich auch gerade, wenn Sie das erzählen.
Und es ist früher gewesen, zwischen den Vogelpfeifen ist die Musik gewesen und man ist an dem Platz. Und man hat Taschen an einem ganz bestimmten runden Kreis hat man die ausgestreut, die Familie hat die gestreut und man hat gesungen und es ist so tief beeindruckend gewesen in dieser Natur. Ich habe das Gefühl, durch das, wenn ich in diesen Wald wieder gehe, ist mir der Freund, der die Tasche dort liegt, viel, viel näher, wenn ich auf den Friedhof gehe. Mhm. Friedhof ist der Stein. Und da ist wirklich Taschen und mit Zweigen und mit Blumen und es ist wirklich. Und das ist das, was ich mit mir selber nochmal klären muss. Will ich das oder will ich doch das Urnengrab, das ich festgelegt habe, wo es ist?
Aber Urnen ist klar. Also meine Frage 4 ist eben Erdbestattung oder Kremation.
Ja, ich muss heute zur Urne ja sagen. Meine ganze Familie, alles, hat Erdbestattung gehabt. Man hat ihr das auch noch nicht gehabt. Heute hat man noch 7% in unseren Gemeinden mit Erdbestattungen. Und es sind über 70% sind Urnen. Und zwischen denen, die 17% sind einfach noch der Wunsch der Asche dorthin, wo ich es liebte. Ich glaube, dieser Prozentsatz der wird ganz klar steigen. Mhm. Aber jetzt unabhängig von dem, für mich gibt es Urnen, weil wir haben auch kein Kind. Wir sind beide im Alter, mein Mann und ich. Und ich will schon, dass dort noch etwas blüht, wo meine Asche ist. Und das kann bei meinem Urnengrab ganz schön sein, dass dann wirklich so 2-3 Allium Christophi sind, die grossen Kugeln, Zwiebeln, Blüten. Und die werden aber auch im Wald sein, die würden so oder so sein.
Ja.
Weil die Christophi, die kommt immer und versäumt sich.
Ja. Aber der Ort ist noch nicht ganz klar.
Also es ist noch nicht ganz klar. Für mich jetzt, so wie ich hier sitze, ist geschrieben, das Turnen.
Ja.
Und mich hat jetzt einfach die ganze Abschiedsfeier in dem Wald, die berührt mich immer noch. Und dass ich mir mit mir muss überlegen, ob ich nicht so etwas bevorzugen würde. Weil auch dann, wenn mein Mann nicht mehr lebt, muss ich nicht unbedingt das Urnengrab von uns beiden sprechen. Sondern es ist dann auch schön, wenn das im Wald ist und das noch viele Leute wissen. Ja. Das ist der einzige Punkt, den ich noch mit mir selber noch mal hirnen muss.
Ja.
Aber ich will ja noch nicht heute sterben. Ich glaube, ich habe noch ein paar Menschen etwas weiterzugeben auf dieser Welt. Also bleibe ich noch ein bisschen, habe ich Zeit.
Gibt es irgendeinen Gegenstand, den man Ihnen mitgeben könnte auf den letzten Weg? Also ich denke jetzt mit ins Sarg, bevor Sie dann kremiert werden.
Hat sie im Moment erkennen, nein.
Nichts, was typisch ist für sie, wo alle sagen, ah, ach, klar, Monika.
Ja, ja, das gibt es schon, aber die müssen nicht so. Also nein, ich glaube, ich gehe ganz gewöhnlich, fast wie der Papst, einfach in einen Holzsarg. Mhm. Billigste Holzsarg.
Sie haben vorher schon eine musikalische Begleitung angesprochen, die laufen sollte. Gibt es ein bestimmtes Lied, das unbedingt laufen sollte an ihrer Abschiedsfeier?
Also es gibt viele Lieder, aber es sind ein paar aus der deutschen Schubert-Messe, die ich noch geschrieben habe. Zum Beispiel das Anfangslied aus der deutschen Messe, «Wohin soll ich mich wenden?» Das finde ich ein wunderschönes Lied für so einen Anfang, wo auch Kraft gibt, wo Kraft spendet. Aber ich bin ein bisschen weggekommen davon, dass es muss ein Lied sein muss, wie von wunderbarem Mächten gut geborgen. Das ist für mich heute überall und das lese ich lieber ab und zu. Und das tue ich auch in meinen Menschen im Hospiz etwa die vorlesen. Und wenn sie es dann singen wollen, lasse ich es ab Natte laben. Mhm. Also ein bestimmtes Lied in dem Sinn, nee, das sind einfach bestimmte Flötenstücke. Also ein Gorelli, wunderbares Flötenstück von einem Virtuos, eben wie der Maurice Steger.
Sind Sie Flötistin?
Nein.
Aber einfach eine grosse Faszination.
Ich bin total ein Fan von dem Maurice Steger. Das ist etwas Grossartiges, was der aus den Flöten rausbringt.
Mhm. Und was haben Sie sonst für Vorstellungen oder Wünsche für Ihren Abschied? Also jetzt einerseits ist eben das vielleicht so etwas, so ein Ritual im Wald vielleicht, aber gibt es auch einen anderen Rahmen, wo man noch von Ihnen Abschied nehmen könnte?
Also der Rahmen wäre eben in den Kirchen oder im Wald oder wo wir dann immer wohnen. Aber es ist sicher, was ich sicher schon geschrieben habe, ist in welchem Restaurant, mit welchem Menü. Ich kenne die Tischordnung in diesem Restaurant und es sind 12 Tische mit unterschiedlicher Größe und die Tischplatzierung habe ich also schon gemacht.
Also schon
wer an welchem Tisch sitzt. Ah, nein, das ist schon, da müssen Sie nachher nicht streiten, dass ja. Ich das noch höre
gibt's
oder nicht höre.
Gibt es da irgendeinen speziellen, also ich denke jetzt mal, haben Sie sich da heimlich ins Füßchen gelacht bei der Platzierung, bei gewissen Sachen, die setze ich jetzt zusammen.
Nein, die selber kommen gar nicht. Nein. Es kommen nur einige, die mit mir lachen können, die mit mir heute eine gute Zeit haben. Ja. Die sind dabei.
Und was wird denen aufgetischt?
Denen wird im Fünfgänger auf italienische Art aufgerichtet. Ja, und das ist das Restaurant Melograno in Hausen. Und das ist eigentlich, das ist fix.
Wow, was gibt's?
Was es gibt, ja. Also zuerst, der macht wunderbar die Ravioli, das gibt es zuerst sofort, also nebst dem, dass er Prosecco mit Avec gibt voraus und dann gibt es die wunderbare Ravioli. Es hat also jedem Gang Teigware, weil der wunderbarste Teigware macht. Und Dessert ist nach freier Wahl 4-5 Dessert, die es dann gibt, können Sie wählen.
Das klingt ja traumhaft.
Nein, das ist also, ich will nicht, dass mein Göttergatte nachher muss hirnen, wer laden wir jetzt hin, wohin platzieren wir jetzt die und wie, nein, das nehme ich ihm ab. Das muss er nicht hirnen.
Ja. Haben Sie sich auch schon überlegt, wer soll die Abschiedsrede halten?
Ja, das habe ich mir überlegt, weil sie ist ja geschrieben. Ich habe sie geschrieben. Und wenn mein Bruder rum ist und er Kraft hat, das zu machen, dann wird er es machen. Und sonst ist dann das einer von den Freunden, der das wird vorlesen wird, oder Freundinnen, die es vorlesen wird.
Also das heisst, die lesen eine Rede vor, die aus der Ich-Form von innen formuliert ist.
Genau, aber ja. Eine Rede ist ein bisschen übertrieben, weil ich mache da nicht so lange. Mhm. Ich fange nicht an,
wie viele Minuten braucht es zum
und besuche die Schulen dort und was immer, sondern das sind 7 Minuten, mehr als 7 Minuten darf sowieso niemand reden. Und wenn dann nachher noch irgendetwas aus meinem privaten Umfeld oder geschäftlichen Umfeld auch noch etwas zu sagen, dann steht das frei. Mhm. Also das gebe ich nicht vor. Aber mehr als 7 Minuten darf man sowieso nicht
reden. Gibt es schon etwas, was Sie aufgeschrieben haben für Ihre Abschiedsfeier?
Ja, eigentlich ganz viel. Aber ich frage mich jetzt gerade etwas, was steht noch alles drin? Der Blumenschmuck steht, ich will Sonnenblumen, auch wenn es Winter ist. Und es hat einige, die heute schon sagen, sie wollen ein Foto von mir. Und ich sage, ich brauche kein Foto. Ihr wisst,
also,
wie ich ausgesehen habe.
Vorne dann
vor dem Altar oder vor der Kanzlerin. Oder wie immer.
Kleiderwunsch? Aber,
bitte?
Kleider?
Also alle legen da, was sie gerne haben.
Kein Strauchkleid.
Nein. Es kommen ja gleich alle festlich. Ja. Das ist sowieso.
Der Spendenzweck auf der Todesanzeige?
Also nach heutigem Stand ist es so spitz.
Ja.
Das ist klar.
Ja. Und den Text haben Sie da schon festgesetzt? Was?
Ich also Todesanzeige? Ja, ich habe Todesanzeige geschrieben. Mein Göttergatti hat die jedes Mal verworfen und hat gesagt, du schreibst nicht etwas in Ich-Form. Ich verliere dich. Ich schreibe etwas. Dann sage ich, gut, dann kannst du es tun. Ich habe jetzt mal geschrieben, je nachdem, wenn es sich noch gibt oder nicht gibt. Sehen wir. Nein, er will das schreiben in Du-Form. Also er
ja.
in sich.
Ist ja auch
er verliere genau. mich. Und nicht ich verliere mich, aber ich bin gegangen.
Ist ja auch ein Teil vom Trauerprozess. Ja, also ich habe das, fest so empfunden, das Formulieren von der Todesanzeige für meinen Vater zum Beispiel, wie schon ein Teil war
ist
vom...
Es ist eine Vermissmeldung.
Ja, genau.
Es ist eine Vermissmeldung.
Ja, also von dem her so kann ich den Wunsch nachvollziehen.
Ja, ich auch. Ja. Aber ich habe es geschrieben für alle Fälle.
Was wollen Sie auf keinen Fall eurem Abschied?
Was wollte ich auf keinen Fall? Also es muss niemand nachher kommen und sagen, oh, hätte ich doch noch und ich muss. Und wenn ich das gewusst hätte, dass sie jetzt schon stirbt. Und das ist Küchel. Mhm. Das hätte man alles machen können, wenn man will. Mhm. Und wenn der Wille fehlt, dann geht es nicht. Also das muss niemand nachher sagen. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Wie manchmal sagen wir das im Alltag? Oh, hast du gesehen, Todesanzeige in der Zeitung. Oh, hätte ich doch noch.
Ja. Aber eigentlich muss man jeden Tag so leben, im Wissen, dass es der Letzte sein kann.
Ja. Also da bin ich eigentlich sehr realistisch. Ich lebe so, mein Göttergott, wir haben sehr viele Diskussionen über das. Er nicht, er verschiebt, er macht. Ja, das kann ich morgen machen, das kann ich nächste Woche noch machen. Mhm. Und ich mache. Mhm. Nicht so, dass es ein anderer dann noch muss machen. Aber was ich gleich nicht kann, ich kann nicht fortgehen. Ich kann Bücher nicht fortgehen, ich kann Kleider nicht fortgehen. Ich kann nicht loslassen.
Ja.
In materiellen Sachen. Aber das ist vielleicht auch gut so. Nachher hat das jemand anders schneller gemistet.
Ist das auch schon geregelt? Was soll mit Ihren Sachen passieren?
Ja, weil ich muss nicht regeln wegen Bücher und Kleider. Es hat ein paar Freundinnen, die würden sagen, oh, ich nehme ja dann die 300 Foulards von dieser Frau oder ich nehme den Sepp von dieser Frau, weil ja, das sind so Sachen, die nehmen denn das vielleicht gern, vielleicht nicht. Ja. Und sonst kommt es dorthin, wo es nötig ist.
Wie würden Sie gerne bei den Leuten in Erinnerung bleiben, außer als die mit den 300 Foulard?
Ja, das ist sicher ein Punkt. Ich habe gerade hier vorher gehört. Du hast immer die passenden Ohrenclips und immer das passende Foulard. Ja, das ist ein Tick, den ich habe. Und das wird sicher so sein, wenn die mal sagen, wer ist das gewesen? Dann sagen die, weißt du, die mit dem Foulard und den Ohrenclips? Ja, das ist so.
Und die mit dem festen Händedruck, sagen sie vielleicht auch noch?
Das sagen sie vielleicht auch noch, ja. Aber nein, ich denke, die wollen in einer bestimmten Situation an mich denken, die finden den Weg zu ihren Gedanken. Mhm. Das überlasse ich jedem selber.
Jetzt kommt noch die 11. Frage von meinen 12. Was kommt Ihrer Meinung nach dem Tod? Vielleicht auch basierend auf den Erfahrungen, die Sie gemacht haben durch Ihre Begleitungen im Hospiz?
Ich habe ganz jung meinen Vater schon verloren. Er ist mit 48 schon gestorben. Und 2 Monate vorher seine Mutter. Und wir sind am Schluss noch bei ihm, meine Mutter, mein Bruder und ich. Am Tag, bevor er zur Nacht gestorben ist, sind wir bei meinem Vater gewesen. Und mein Vater hat sich wie mit letzter Kraft noch aufgebäumt und hat vor sich hergeschrien und die Hände ausgestreckt und gesagt, Mutter, warte, ich komme. Warte doch, und es blendet mich, ich sehe dich gar nicht. Das bleibt mir bis zu meinem Tod in Erinnerung. Er muss so ein unglaubliches Licht vor sich haben. Er hat die Hand vor die Augen da, es hat ihn geblendet. Und er hat gesagt, Mutter, ich komme. Also, kann ich... Ich bin sicher, es ist ein wunderbares Licht nachher und eine Schwerelosigkeit und alles, was wir falsch nicht gemacht haben, ist irgendwo vergeben. Da bin ich schon ganz sicher. Und es muss ein immenses, wunderbares Licht sein. Inwiefern, dass es mich als Mensch mit meiner Seele irgendwo in meinen Eckchen noch gibt. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber es wird ein wunderbares Licht sein, wo ich in einer Schwebe innen werde sein und in Gedanken wirklich auch meinem Vater, auch meine Mutter, auch meine Liebe in irgendwelcher Form fühlen, erleben. Nicht so, wie man den Vater verloren hat oder wie man die Mutter verloren hat. Aber die Schilderung von meinem Vater, das muss ich sagen, das ist auch heute etwas, wo ich immer wieder, wenn ich Menschen jeglichen Alters darf in den letzten Stunden noch begleiten oder sogar darf dabei sein und spüren, wie das plötzlich schwerelos leicht wird um die Menschen herum, also leicht wird, da bin ich schon sicher, dass die in ein wunderbares Licht hineinkommen, dass die losgelöst von jeglicher Mühsal in eine wunderbare Zeit kommen. Das glaube ich schon. Das glaube ich. Und vielleicht ist eben das Auferstehung. Das Licht.
So schön, wie Sie das beschreiben. Also es ist wirklich, es fühlt sich gerade alles so leicht an, oder? Es wird gerade, auch wenn ich Ihnen jetzt zulasse, es ist gerade so, ah, stimmt, das kommt mal gut.
Ja, ich glaube, ich lebe das auch so. Und das Vergeben, das schuldenfrei sein, das für die, die Schulden vorher nicht haben können vergeben, aus was für Gründen auch immer, ich glaube schon, dass das alles einfach ein sanftes Hinübergleiten schuldenfrei, beschwerdefrei wird sein.
Jetzt haben Sie 11 Fragen beantwortet.
Habe ich gar nicht gemerkt. Also
die 12. gebe ich zurück. Die 12. ist nämlich, fehlt noch eine wichtige Frage, wenn wir über das Thema reden?
Haben Sie Angst vor dem Sterben?
Fragen Sie mich direkt oder frage ich Sie zurück?
Das ist die letzte Frage.
Ja, das ist die letzte Frage. Ich selber,
Angst vor dem Prozess?
Ich habe, glaube ich, keine Angst vor dem Sterben, sondern vor dem müssen Leute zurücklassen. Das ist das, was mir Angst macht, so als Mutter mit kleinen Kindern. Ich glaube, das wäre für mich der grosse Schmerz, wenn ich wüsste, dass ich jetzt sterben müsste, heute Abend.
Aber das ist doppelt schwierig, diesen Prozess vorzubereiten.
Ja.
Ich finde, das ist die Kunst vom Leben.
Ja.
Der Prozess, jedem Menschen, der immer er steckt, den Prozess vorzubereiten. Ich habe Ihnen vorher gesagt, ich kann nicht loslassen von Büchern und Zeug. Ich habe das Gefühl, mir ist voll in 100 Bücher, in hunderten von Fularinnen. Das ist ein materieller Prozess. Der läuft. Aber von der Liebe loszulassen, das ist das, was ich glaube, dass wir mir alltag in irgendwelcher Form, vor wir ins Bett gehen, sagen, es war ein wunderbarer Tag, ich hoffe, ich erlebe den Morgen wieder, weil ich gar noch nicht Abschied nehmen konnte. Aber den Prozess mitnehmen, jeden Tag den Abschied zu üben, das finde ich eben, das ist die Kraft vom Leben am Schluss. Ja.
Haben Sie denn Angst vor dem Sterben?
Nein. Nein, ganz klar nicht. Weil ich glaube schon, also ich bin heute sehr überzeugt, dass man spürt, wenn die Zeit kommt. Ob die aus Kranken kommt oder ein Unfalltod kommt. Ich gehe morgen zum Haus und habe das Gefühl, es stimmt irgendetwas nicht. Man kann das nicht sagen, bis es passiert. Ich glaube, die Intuition ist ja uns allen Menschen, dass wir spüren, dass heute ein Tag von der Freude ist oder ein Tag von der Trauer. Ich glaube, das spüren wir alle, wir nehmen es so nicht richtig wahr. Aber wenn es so ist, dann müssen wir in uns in einer Sekundenkraft durchziehen, dass es eben ein Loslassen gibt. Ich gehe zum Beispiel nie, mein Götter geht der nicht, wir gehen nie voneinander morgen, seit Jahren, nie voneinander weg, ohne dass wir einander ein Püti zurücklassen. Püti, mach's gut. Und er und ich einander noch rasch ein Kreuzchen auf die Stirn geben, wenn wir es in der Hektik nicht vergessen. Mhm. Aber ein Püti, das lassen wir immer zurück. Es geht nie eins, auch im grössten Krach nicht, vor dem Schletzen von der Türe heisst es noch Püti. Und dann geht man. Ja. Und ich, mich dunkt, dann kann man anders gehen. Und dann kann man auch loslassen.